Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend.
Das Unwort des Jahres 2024 ist Biodeutsch.
Das hat die Sprachwissenschaftlerin Constanze Spieß heute in Marburg bekannt gegeben. Sie ist Sprecherin der Jury, die jedes Jahr im Januar das Unwort des vergangenen Jahres kürt. Diesmal fiel die Wahl also auf Biodeutsch. Was an diesem Begriff problematisch ist und ob das Wort die richtige Wahl war, das fragen wir gleich hier in Kultur heute. Außerdem geht's um Weltuntergangsszenarien von Elfriede Jelinek. In Hamburg hatte ihr neues Stück Asche Premiere. Der Begriff Biodeutsch ist nicht neu, er kursiert schon seit vielen Jahren in den Medien und in der Politik und wird längst auch in der Alltags- und Umgangssprache verwendet. Die Unwort-Jury kritisiert das Wort jetzt als diskriminierend und rassistisch, weil
hier auch ein Unterschied gemacht wird zwischen vermeintlich echten Deutschen, die eben vermeintliche biologische Kriterien haben, und Deutschen mit Migrationsgeschichte, die das nicht vorweisen. Da sehen wir die Problematik.
Ich habe über den Begriff Biodeutsch vorhin mit der Journalistin Noelle O'Brien-Coker gesprochen. Sie ist selbst schwarz und arbeitet unter anderem als Medientrainerin für rassismuskritische Sprache. Wenn sie den Begriff Biodeutsch hört oder liest, was löst das bei ihr aus, habe ich sie vorhin gefragt.
Also in meinem persönlichen Umfeld, wenn ich diesen Begriff gehört habe in den letzten Jahren, habe ich in der Regel keine negativen emotionalen Reaktionen darauf gehabt. Das liegt aber auch daran, dass der Begriff in meinem Umfeld, da wo ich mich bewege, unter den Menschen, mit denen ich mich umgebe, meistens ironisch gemeint ist. Also so ein bisschen aus Verlegenheit, so wie nennen wir eigentlich Leute, die weiß sind und deutsch und keine Wurzeln in anderen Ländern in der jüngeren Biografie haben. Und auch ein bisschen ironisch so im Sinne von, dass man sozusagen die Idee, dass ein reines Deutschsein irgendwie was Gutes sei, ja, dass man das so ein bisschen mit diesem Begriff halt belustigend bewertet.
Tatsächlich weist die Unwort-Jury auch selbst darauf hin, dass dieser Begriff eigentlich einen ironischen oder ja sogar satirischen Ursprung hat. Also so wie Sie das eben auch beschrieben haben, dass damit vielleicht manchmal auch weiße Deutsche sich selbst bezeichnen und sich damit eigentlich über sich selber lustig machen wollen. Und die Unwort-Jury sagt, dass diese ironische Verwendung auch gar nicht das Problem sei, problematisch sei es, wenn der Begriff wörtlich gemeint wird. Und das sei eben immer öfter der Fall. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, definitiv, weil dieser Begriff ja eben abstellt darauf, dass es Menschenrassen gibt, also dass es biologische Unterschiede zwischen Menschen gibt und sie sich so differenzieren und auch hierarchisieren lassen. Das ist ja sozusagen die Uridee des Rassismus, so einen Biologismus aufzumachen, anhand dem sich irgendwie festmachen lässt, wie viel ein Mensch wert ist. Und das ist eben das, was hinter der nicht ironischen Verwendung dieses Begriffs steckt.
Und würden Sie sagen, wenn man diesen Begriff in Anführungszeichen verwendet, oder manchmal ist ja auch die Rede von sogenannten Biodeutschen, geht er dann in Ordnung oder sollte man es lieber ganz lassen?
Ach, das ist immer schwierig zu sagen. Auf jeden Fall gilt für alle Begriffe, dass sich die Bedeutung aus dem Gebrauch ergibt. Es gibt Kontexte, es gibt Menschen, die, wenn sie diesen Begriff benutzen, wo es völlig klar ist, dass sie ihn nicht ernst meinen, sondern eben ironisch oder satirisch verwenden. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es Sinn ergibt, das zu sanktionieren oder zu verhindern, weil wir eben diesen Begriff so dann ja auch eben diesem nationalistisch-völkischen Milieu überlassen, wenn wir den gar nicht mehr verwenden.
Würden Sie denn sagen, dass Biodeutsch die richtige Wahl war für das Unwort des Jahres? Hätte es gerade jetzt, wo wir kurz vor einer Bundestagswahl stehen und der Wahlkampf unüberhörbar in vollem Gange ist, hätte es da vielleicht andere Begriffe gegeben, die problematischer und vielleicht auch präsenter sind?
Also ich finde schon die Idee wichtig, aufmerksam zu machen und aufzuklären. Also das heißt, dass Menschen vielleicht, die jetzt zum Beispiel AfD-FunktionärInnen über Biodeutschsein reden hören, nicht das für voll nehmen und direkt verstehen, okay, die meinen das ernst. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich das vielleicht selber in meinem Kontext bisher verstanden habe, was Biodeutsch heißen soll. Also insofern finde ich es wichtig, dass aufgeklärt wird darüber, was damit erreicht werden soll und welche Ideen transportiert werden sollen. Ich wünsche mir aber häufig auch, dass ein bisschen weniger auf die Ränder geguckt wird, also geschaut wird, was für Begriffe bedient sich jetzt ein völkisch-nationalistisches Milieu, ein rechtsextremes Milieu, sondern auch, was die Mitte der Gesellschaft vielleicht für problematische Begriffe verwendet.
Zum Beispiel?
Also wie zum Beispiel der Migrationshintergrund, von dem ich eben glaube, dass er häufig falsch verwendet wird, beziehungsweise, dass Menschen, die ihn nutzen, häufig was anderes meinen oder etwas genaueres meinen. Häufig meinen wir zum Beispiel nicht weiße Menschen und das kann man ja präziser benennen. Oder wir meinen eben Menschen, die von Rassismus betroffen sind und nicht unbedingt die weiße Nachbarin, die vor 10 Jahren aus Frankreich eingewandert ist, ne? Die ja faktisch auch einen Migrationshintergrund hat. Und das wünsche ich mir manchmal, dass es eine breitere Auseinandersetzung gibt darüber, wie Rassismus in der Sprache auch der Mehrheitsgesellschaft eingeschrieben ist.
Das sagt die Journalistin und Medientrainerin Noelle O'Brien Coker über das Unwort des Jahres 2024, Biodeutsch. Wir leben in sehr düsteren Zeiten. Zu diesem Schluss kann man kommen, wenn man die neueren Theatertexte von Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek liest. Das sind finstere, verzweifelte Texte. Es geht um die Klimakatastrophe, die Verschmutzung der Meere oder um den erneuten Wahlsieg eines verurteilten Straftäters namens Donald Trump. Jelineks jüngstes Stück, Asche, ist ein sehr persönlicher Text. Sie schreibt darin über den Abschied von ihrem verstorbenen Mann und gleichzeitig auch über den Abschied von unserem Planeten, den wir zugrunde gerichtet haben. Asche läuft jetzt am Thalia-Theater in Hamburg. Gestern Abend war dort Premiere. Eigentlich war es gleich eine doppelte Premiere. Regisseurin Jette Steckel hat nämlich zum allerersten Mal ein Jelinek-Stück auf die Bühne gebracht. Ob's geklappt hat, das sagt uns Theaterkritiker Michael Lages.
Auch durch diesen Text von Elfriede Jelinek flirren und funkeln wieder die vertrauten Sprachspiele, die Aphorismen, fein ziselierte, einfache Wahrheiten, etwa diese über das hilflose Leiden im Angesicht der Apokalypse. Uns bleibt nichts und von uns bleibt nichts übrig. Rettung ist nicht mehr in Sicht, das Ende in Feuerstürmen oder Überflutung ist wohl unausweichlich. Wir werden grobianische Gäste gewesen sein, wenn die Erde uns einst losgeworden sein wird. Wir drehen uns ununterbrochen, längst ohne Anfang und noch ohne Ende. Das Leben ist ein Weg im Kreis.
Ist da noch Bewegung? Indem also die Menschen gleichmäßig in einem
und demselben Raum herumgeführt werden.
Entsteht ein Kreis, der sich
seinerseits im Kreise dreht.
Ohne störende Einwirkung von irgendwas.
Sind wir nichts als drehende Kreise im Kreise.
Denn im Kreis ist natürlich.
Immerfort. Denn dem Kreis ist natürlich.
Und das ist seine liebste Eigenschaft.
Eine ziemlich eigentümliche übrigens.
Dass er sich nämlich.
Sich selbst entzieht.
Ja.
Immer wieder neu wird in Asche das Ende beschworen, initiiert wohl durch Gottfried Hüngsbergs Tod. Seit 1974 war er der Mann an Elfriede Jelineks Seite. Eine Art Kreuz wird in Jette Steckels Inszenierung ins Zentrum der extra ins kleine Thalia-Haus gebauten Drehbühne gestellt. Mit grünem Rasenimitat ist sie ausgelegt und das Ensemble-Quartett ist immerzu und immer wieder auf ihr unterwegs, im Kreis, ein bisschen so wie Wladimir und Estragon, Samuel Becketts Götter der Hoffnungslosigkeit. Zuweilen halten die vier an, setzen sich auf den kreisenden Rand der grünen Scheibe und denken nach über den nicht mehr reparierten Zustand dieser, ihrer, unserer Welt.
Welche Anzahl von Welten nehmen wir an?
Wie viele davon habe allein ich schon verbraucht? Allerdings glaube ich, dass die Welt eher mich verbraucht hat und nicht umgekehrt.
Barbara Nüsse, die immer so mutige Doyenne am Thalia-Theater, Franziska Hartmann, Jirka Z. und Björn Meyer. Allesamt sehen sie aus wie heruntergekommene Clowns, in teils schon zerfledderten Klamotten und mit der schwarzen Kappe auf dem Kopf, wie sie einst Gustav Gründgens als Mephisto trug. Kostümbildnerin Hanna Krümpfer, Bühnenbauer Florian Lösche und Regisseurin Jette Steckel laden Jelineks Text gerade nicht auf mit den Videobeweisstücken zum bevorstehenden Weltuntergang, sondern nehmen den Text wie einen von Beckett, zwar zugänglich in den Details von Wort und Satz, völlig abstrakt hingegen im Zusammenklang von allem. Matthias Jakisic unterfüttert diesen surrealen Gang durch Raum und Zeit mit unterschiedlichstem Instrumentarium, von Geige und Gitarre über Stimme und Computer bis hin zu ganz viel Schlagwerk. Musik. Sehr bald aber kommt noch eine Spielebene hinzu und die hat tatsächlich das Zeug zum Überlebensmittel. Die jungen Artistinnen und Artisten vom Hamburger Kinderzirkus Zartinka mischen sich ein und sie nehmen tatsächlich die Bilder auf, die als Bausteine schon Text und Inszenierung prägen. Etwa Jelineks Beschwörung der Welt als Würfel. Jetzt hangeln sich die Kinder in einem leuchtenden Würfel hinauf und hinab. Später entwickeln sie auch das Bild vom Kreuz weiter. Es fliegt jetzt durch den Raum über der grasgrünen Platte und die Kinder bewegen sich daran. Im Finale bringen sie dem Ensemble sogar auch noch das Jonglieren mit drei leuchtenden Bällen bei. Fürchterlich finster bliebe Jelineks Text ohne Zartinka. Frieda Löw, Jette Steckels Tochter, ist Teil von diesem Zirkus. Mit ihr und mit ihm riskiert die Regisseurin eine Art Blick in die Zukunft. Denn wenn es diese Kinder gibt, warum dann immer nur jammern? Zum Glück hat Jette Steckel, die Jelinek-Debütantin, einen eher ungewohnten Zugang gesucht zum Werk der Oberkassandra der Weltliteratur. Neulich hatte sie in Zürich das neue Stück von Dialoha uraufgeführt. Gerade beginnt sie mit den Proben für Mephisto nach Klaus Mann in München. Und mit Jelineks Asche hat sie dazwischen ein echtes Meisterstück geliefert.
Sagt Michael Lages über Asche von Elfriede Jelinek, inszeniert von Jette Steckel am Thalia Theater in Hamburg.
Corona-Momente.
Kurz vor dem ersten Lockdown ist meine Mutter verstorben, die in einem Pflegeheim untergebracht war. Und normalerweise kann man dann sich wenigstens richtig verabschieden und dann auch noch die Sachen durchgehen. Aber selbst das ging nicht. Also es wurde uns einfach vor die Tür gestellt. Das war das erste nicht so schöne Erlebnis. Und dann natürlich war auch kein richtiges Begräbnis möglich, sodass ich dann letzten Endes gemeinsam mit meinem Bruder und meiner Schwägerin und natürlich dem Trauerredner alleine auf dem Friedhof stand. Und also natürlich geht es einem auf einem Begräbnis nie gut. Aber dadurch, dass auch Freunde, Verwandte, Partner, dass sonst niemand da war, gab es auch wenig emotionalen Halt. Und das nagt auch wirklich bis heute an mir. Mein Name ist Ingrid Baerbaum und ich wohne in Berlin.
Corona, wie die Pandemie noch in uns steckt. Der Themenschwerpunkt. Ab dem 20. Januar im Deutschlandfunk.
Die Stadt Bradford in Nordengland hat unter den Briten keinen guten Ruf. In Umfragen wurde sie zu einem der trostlosesten Wohnorte des Vereinigten Königreichs erklärt. Dabei war Bradford früher mal eine reiche und beliebte Industriemetropole mit großen Textilfabriken, die unter anderem viele Einwanderer aus Ländern wie Indien und Pakistan angezogen haben. Heute aber sind diese Fabriken längst geschlossen und die 300.000 Einwohnerstadt Bradford kämpft mit Problemen wie Armut und Kriminalität. Vielleicht kann aber ja die Kultur zumindest ein bisschen was dagegen setzen. In diesem Jahr ist Bradford britische Kulturhauptstadt. Und das ist für viele Menschen ein Lichtblick, berichtet Gabi Biesinger.
A message from the shadows to remind us we can build something from nothing.
Zehntausende verfolgten bei klirrender Kälte im City Park Rise, die feierliche Eröffnung des Kulturjahrs für Bradford. Und die Hoffnungen sind groß, dass die verarmte, ehemals reiche Industriemetropole im Norden Englands sich wie ein Phönix aus der Asche in eine bessere Zukunft erheben kann. Sean Connell ist Mitte 50 in Bradford geboren und aufgewachsen. Seine Vorfahren kamen aus der Karibik nach Nordengland. Connells Fotos sind Teil einer Ausstellung im Kulturjahr. Er porträtiert die Mitglieder seiner christlichen Gemeinde, nachdenkliche schwarze Frauen und Männer. Connell erhofft sich vom Kulturjahr, dass Bradford künftig mehr Respekt entgegengebracht wird. Andere Städte und Regionen haben in den letzten Jahren auf Bradford heruntergeguckt und unser Titel als Kulturhauptstadt wird hoffentlich das Land daran erinnern, dass wir seit jeher eine große Rolle gespielt haben. Anlässlich des Kulturjahrs werden berühmte literarische Töchter und Söhne der Stadt Bradford ins Scheinwerferlicht geschoben. Die Bronte-Schwestern, der Dramatiker J.B. Priestley. Und auch der inzwischen 87-jährige Maler David Hockney stammt aus Bradford. Er stellt neue Werke, dieses Mal Filme, im nach der Renovierung frisch eröffneten National Science und Media Museum aus. Kreativdirektorin Gulsa glaubt, die Stadt habe den Titel zuerkannt bekommen, weil sie sich wieder in sich selbst verliebt habe.
Well, I think we won because we fell back in love with ourselves as a city and district.
Hoffnung setzt man in Bradford natürlich auch auf wirtschaftlichen Aufschwung. Die Regierung spendiert der Kulturhauptstadt umgerechnet zusätzliche 5,5 Millionen Euro. Rund um hunderte Veranstaltungen sollen in den kommenden 12 Monaten 6.500 neue Jobs entstehen. Bradford ist nach Derry 2013, Hull 2017 und Coventry 2021 die vierte englische Kulturhauptstadt. Kritiker meinen, den Vorgängern sei es nicht gelungen, aus dem Kulturjahr ein längerfristiges Vermächtnis zu entwickeln. Die Journalistin Fatima Patel ist in Bradford geboren und arbeitet für die Lokalzeitung Asian Standard News und kennt die Diskussionen darüber, dass diese Kulturhauptstädte nur Eintagsfliegen und eitle Projekte seien.
There is already discussion around, well, this is just a vanity project and it's not done wonders for places like Coventry, for example.
Es stimmt, dass für Coventry am Ende nicht viel dabei rauskam. Aber bei uns ist die Situation anders. Wir werden in nationalen Stereotypen mit Armut und multiethnischen Problemen in Zusammenhang gebracht. Und jetzt haben wir die Chance, dem Land zu zeigen, dass hier vieles sehr gut funktioniert. Und das wird den Blick auf uns nachhaltig ändern.
Our legacy will be much more impactful than Coventry and other places.
Und in diesem Sinne blicken viele Bradfordians, mit denen man spricht, stolz und zuversichtlich auf ihr Kulturjahr.
Bradford in Nordengland ist in diesem Jahr britische Kulturhauptstadt. ARD-Korrespondentin Gabi Biesinger hat die Eröffnungsfeier an diesem Wochenende für uns verfolgt.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Wenn Kulturbudgets kleiner werden und Städte kein Geld mehr haben, um zum Beispiel sanierungsbedürftige Theater oder Opernhäuser zu retten, dann bleibt Bürgerinnen und Bürgern die Wahl. Entweder sie schauen tatenlos zu, wie ihr Theater verfällt und irgendwann womöglich abgerissen werden muss, oder sie nehmen die Sache selbst in die Hand, so wie in Erfurt. Dort haben engagierte Menschen vor einigen Jahren Thüringens erste Kulturgenossenschaft gegründet und mit Hilfe von Spenden das sanierungsbedürftige Erfurter Schauspielhaus gekauft. Jetzt entsteht dort ein neues Kulturquartier. Henry Bernhard war auf der Baustelle.
Die Bauarbeiter sind rund davon gerüst. Jetzt steigen zwei Vereinsmitglieder die steilen Treppen hoch, Etage für Etage. Die anderen stehen unten und kommentieren.
Das Vorspiel gehört auch dazu.
Das liegt in unseren Genen.
Die beiden oben machen sich an einer dicken Rolle zu schaffen. Ein breites Banner rollt nach unten. Darauf steht über die ganze Breite zu lesen, ihr seid doch irre.
Ihr seid doch irre, da muss ich dabei sein. Genau, hat ein Teilnehmer gesagt, der bei unserer monatlichen Führung dabei war. Was ja auch ein bisschen stimmt, wir sind auch ein bisschen verrückt, dieses Projekt so in den letzten Jahren durchzuziehen am Ende des Tages.
Aber das Irre mit den drei Pünktchen lässt ja auch irre gut folgen, oder?
Lässt Interpretationsspielraum auf jeden Fall.
Carina Hallbauer und Teli Büchner sind im Vorstand des Vereins Kulturquartier Erfurt e.V. Der neue Werbeslogan soll die neue Phase einleiten. Der millionenteure Umbau des alten Schauspielhauses zu einem großen Kulturquartier mit großem Saal für Tanztheater, mit drei Kinosälen für das kommunale Kino und Studios für das Bürgerradio Radio Frei beginnt nun endlich. Ein Labyrinth aus Foyers, Treppenhäusern, großen und kleinen Sälen, Abstellräumen der einstigen Theaterkantine. Schon in den letzten Jahren haben sie das Haus, vor allem aber den kleinen Park davor, immer wieder bespielt. Mit Theater, Tanz, Konzerten, Festen.
Ohne diese Arbeit immer von Mai bis Oktober, wo der Ort belebt wird und die Leute sehen, was soll denn da entstehen und hier ins Haus reinkommen können und auch die Atmosphäre spüren können, wären wir bis heute einfach auch nicht so weit gekommen.
Teli Büchner schaut beim Gang durch das Haus, das nun entkernt wird, schon in die Zukunft. Ganz sicher brauche Erfurt ein bürgerbestimmtes, nicht gewinnorientiertes Kulturquartier.
Das eine ist, dass hier ein Kulturort war, der natürlich unbedingt ein Kulturort wieder werden muss. Und das andere ist die Synergien, die entstehen. Wir haben das ja auch in dieser Übergangsphase schon gesehen, was Tanztheater mit Kino zusammen machen kann oder auch mit Radio. Also da gibt es schon die ersten richtig guten Vernetzungen und auch Aufführungen, die da zu sehen waren. Und es soll auch ein Ort werden, wo man sich austauschen kann über das, was in der Welt passiert, was wir dann am Ende auch immer in der Kultur wiedergespiegelt finden.
10 Leute hatten vor 12 Jahren eine verrückte Idee.
Jetzt sind wir wieder in der Villa angelangt.
Vor 8 Jahren haben 100 Leute eine Genossenschaft gegründet. Inzwischen haben 1000 Bürger Genossenschaftsanteile über je 1000 Euro gezeichnet. Mit der Million konnten sie einen Kredit bekommen und das alte Schauspielhaus kaufen.
Ich glaube, das ist so ein ganz deutliches Zeichen auch, dass es wichtig ist, Visionen zu haben, sie zu entwickeln, sich nicht aus der Hand nehmen zu lassen, dass man eine Stadt gestalten kann.
Eine Frage an die drei Vereinsvorstände, Thierry Büchner, Carina Hallbauer und Steffen Hennersdorf. Wenn Sie vorher gewusst hätten, dass es über 10 Jahre dauert, hätten Sie dann weitergemacht?
Das darf man um Gottes Willen. Wenn das am Anfang jemand gesagt hätte, rechne mal mit 10, 15 Jahren, um Gottes Willen, da hätte ich sofort Abstand genommen. Aber ich glaube, die Geduld und die Ausdauer, die entsteht wirklich aus dieser Vision, aus diesem Wissen, dass wir was wirklich extrem Einmaliges schaffen.
Und man muss auch sagen, dass das ja schon irgendwie auch die letzte Chance für diese alte Dame hier war. Und dass nur durch die Bürger dieser Stadt sozusagen sie wieder neues Leben oder wieder ihr Leben zurückbekommen, sagen wir es so. Da ist keine Obrigkeit, die irgendwas bestimmt, sondern das machen wir irgendwie alle selber und wir können das auch in Gemeinschaft.
Thierry Büchners Gedanken gehen bei dem Thema zurück in die Vergangenheit. Im Dezember 1989 hat sie mit einigen anderen mutigen Frauen die Bezirksverwaltung der Stadtsicherheit in Erfurt besetzt, um zu verhindern, dass weiter Akten verbrannt werden.
Dass es sich wirklich gelohnt hat, da mal diesen Mut aufzubringen und zu sagen, diesen Staat wollen wir so nicht mehr und welche Möglichkeiten sich bieten und dass wir das heute füllen können mit Gestalten, mit Stadtgestalten, mit Kulturgestalten. Ja, das ist es für mich.
Erfurter Bürgerinnen und Bürger haben das alte Schauspielhaus der Stadt gekauft und gründen dort gerade ein neues Kulturzentrum. Henry Bernhard durfte schon mal reinschauen. Und jetzt ist es Zeit für die Kulturmeldung, heute mit Karin Fischer.
Er hat das Gesicht von Benetton maßgeblich und über viele Jahre geprägt, nämlich als Kreativdirektor der Modemarke. Jetzt ist der italienische Fotograf Oliviero Toscani im Alter von 82 Jahren gestorben. Mit großformatigen Fotografien polarisierte er die Öffentlichkeit und provozierte heftige Debatten über die Frage, ob er mit Werbung menschliche Schicksale ausstellt oder auf sie aufmerksam macht. Die Bezeichnung Skandalfotograf passe jedenfalls nicht, sagte die Berliner Professorin für Modejournalismus Diana Weiß im Deutschlandfunk.
Er hat gesagt, er wollte die Menschen nicht mit seinen Bildern schockieren, sondern er selbst sei schockiert, wenn er sehe, was in der Welt so vor sich gehe. Also seine Rolle als Fotograf hat er eher so als ein Spiegel seiner Umgebung begriffen. Er wollte die Missstände der Welt so verstärken, dass niemand sie mehr übersehen konnte.
Toscani arbeitete immer stark mit Gegensätzen, zeigte die Brust einer schwarzen Frau, die ein weißes Baby stillt, oder den Kuss eines Palästinensers und einer Israelin. Er zeigte also keine Mode, sondern benannte Themen wie AIDS, Rassismus, Krieg oder eben die Gleichheit des Menschen, United Colors. Weil Toscanis Vater als Fotoreporter beim Corriere della Sera gearbeitet hatte, bekam er schon mit 6 Jahren seine erste Kamera. Später studierte er Fotografie und Grafik an der Kunstgewerbeschule in Zürich. Fotografie ist moralisches Engagement, sagte Toscani. Er hat das Politische in die Modewelt gebracht und sagte selbst:
Provozieren ist ein fantastisches Wort, ein sehr positives Wort. Man provoziert Diskussionen, man provoziert Interesse, man provoziert Kritik, man provoziert Überlegungen darüber, was richtig und was falsch ist. Wenn deine Arbeit als Künstler oder als Schriftsteller, als Journalist nicht provoziert, wozu ist sie dann da? Um Seiten zu füllen? Tut mir leid, wenn du nicht provozierst, ist es sinnlos. Du bist kein Künstler.
Du bist ein Artista.
Oliviero Toscani starb im Alter von 82 Jahren. Das Theater Bremen und die deutschsprachige Theaterwelt trauern um Michael Börgerding. Er starb im Alter von 64 Jahren nach schwerer Krankheit. Seit 2012 führte er das Theater Bremen als Generalintendant und verhalf ihm auch zu großer überregionaler Aufmerksamkeit. Nach Stationen am Jungen Theater in Göttingen, in Hannover und am Thalia Theater in Hamburg leitete er die Hamburger Theaterakademie. Nach Bremen konnte er auch deshalb viele neue Talente holen. Er sorgte regelmäßig für beachtete Uraufführungen in allen Sparten und eröffnete das Theater in viele Richtungen, auch zum Beispiel zum Goethe-Platz. Er konnte das Theater Bremen aus einer schweren finanziellen Krise holen, die Tanzsparte wieder etablieren und er meisterte auch die Corona-Krise, wie nachhaltig gute Auslastungszahlen bestätigen. Vor allem aber war er ein Intendant auf Augenhöhe, pflegte ein freundschaftliches Miteinander im Theater, wird als nahbar und klug beschrieben und als ein großer Humanist.
Die Kulturmeldung mit Karin Fischer. Vielen Dank. Und das war Kultur heute. Hier im Deutschlandfunk geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit den Informationen am Abend. Die Diskussion um weitere Hilfen für die Ukraine ist gleich eines der Themen bei den Kollegen. Ich bin Anne Seidel, sag danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.